mindestens 5% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben. Darauf haben sich die Bündnisstaaten schon vor Beginn des NATO-Gipfels geeinigt. Mindestens 5% des Bruttoinlandsproduktes wollen sie jedes Jahr für die Rüstung ausgeben. Deutschland auch. Das ist das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg. In 10 Jahren wollen die Länder dieses Ziel erreicht haben. Das werden sie heute auf dem NATO-Gipfel in Den Haag in den Niederlanden beschließen. Hans-Lothar Domröse ist am Telefon, General AD des Heeres, der Bundeswehr und ehemaliger NATO-Kommandeur. Guten Morgen, Herr Domröse.
Guten Morgen, Frau Dahl.
Schafft Deutschland diese 5% bis 2035? Wir sind ja jetzt gerade mal bei 2.
Ja, zunächst ist das eine gute Nachricht, denn wir müssen ja 4 Dinge schaffen gleichzeitig. Wir müssen die Lücken von gestern auffüllen in der Bundeswehr und auch in der NATO, in Europa insgesamt. Wir müssen gleichzeitig modern werden, also Drohnen-Stichwort, den neuen Mittel einsetzen. Wir müssen uns darauf einstellen, die Amerikaner zu entlasten hier in Europa, weil sie sich Richtung Indo-Pazifik bewerten. Und viertens müssen wir noch die Ukraine unterstützen. Also das ist eine Mammutaufgabe und die verschlingt sehr viel Geld, denn wir brauchen sehr viel Ausrüstung. Und der Trick bei diesen Entschlüssen der NATO in Den Haag ist ja, dass wir jedes Jahr eine Steigerung von etwa 0,25% erzielen. Und so ist es genau mathematisch, dass sie in etwa 10 Jahren von 2,5% auf 5% kommen. Wobei die 5% ja 3,5 für reine Rüstung ist und 1,5 für verteidigungsfähige Infrastruktur. Also ich nenne das ein Investitionsprogramm in die Sicherheit und keine Verschwendung von Geld.
Also Ihre Antwort kurz gefasst, Deutschland schafft die 5% in 10 Jahren.
Wir schaffen das, ja, okay. Natürlich. Wir können das, wir sind ja wohlhabend. Und wir müssen was für unsere eigene Sicherheit tun, ja. Denn wir wollen ja weiterhin so souverän leben wie heute.
Und wofür sollten die NATO-Staaten das viele Geld ausgeben? Was braucht die europäische Verteidigung?
Ich bringe mal als erstes Beispiel, weil wir das täglich im Fernsehen sehen, sowohl im Nahen Osten wie in der Ukraine. Wir brauchen was gegen Luftverteidigung. Also zur Luftverteidigung, Raketenabwehr. Wir brauchen Deep Strike Capabilities, also weitreichende Waffen auf See, auf Land, auf Luft. Wir brauchen Munition jede Menge. Wir müssen unbemannte Systeme nehmen. Wir brauchen den ganzen elektronischen Kampf. Wir brauchen Logistik. Wir brauchen alles bis Spezialkräfte. Also da gibt es sehr viel zu tun und das verschlingt sehr viel Geld.
Und sagen Sie, wer stellt das alles her? Der NATO-Generalsekretär fürchtet, es ist gar keine europäische Rüstungsindustrie da, die die Waffen produziert, die Europa braucht. Es fehlt ja auch immer noch eine Einigung über eine gemeinsame Beschaffung und gemeinsame Standards bei Rüstungsgütern in Europa.
Ja, ich kann dem niederländischen Generalsekretär natürlich nicht widersprechen, aber wir haben 5 rüstungsstarke europäische Nationen, England, Frankreich, Deutschland, Polen, Italien und andere, die sehr viel dazu beitragen können. Also die Rüstungsindustrie, da würde ich mir nicht zu große Sorgen machen. Luftabwehr zum Beispiel, die fantastische Firma am Bodensee oder die Düsseldorfer große Panzerfabrik. Also da gibt es eine ganze Menge. Das Kunststück des europäischen Verteidigungsministers wird es sein, diese Capabilities, Targets, also die Ziele, die man hat insgesamt, so untereinander zu verteilen, dass jedes Land auch ein Stückchen davon abkriegt in der Produktion, zum Beispiel auch Spanien oder auch Portugal.
Na, aber so wie wir die EU kennen, Herr Domröse, unterstelle ich jetzt einfach mal, wird das dann wieder hochkompliziert? Und dauert das, dann so wie jetzt?
Das kann ich nicht widersprechen, Das ist so. Das ist so, aber es ist ja kein Grund, nur weil es kompliziert wird, es nicht zu machen.
Okay.
Wir müssen es machen.
Wer bedient bei der Bundeswehr die Gerätschaften dann? Der Bundeskanzler und die Union sagen, es geht nicht ohne Wehrpflicht. Der Bundesverteidigungsminister von der SPD, der hört sich mittlerweile auch so an. Kommt die Wehrpflicht zurück?
Das kann ich noch nicht sagen. Es sieht rechnerisch so aus. Das Prinzip, was Boris Pistorius vorhat, ist ja die Freiwilligkeit. Und da bin ich ein großer Freund von. Freiwillig 60.000 mehr zu haben, das ist gut. Wenn er das nicht schafft, so sein Gesetzesentwurf, dann kommt automatisch die Wehrpflicht. Also mehr Leute werden eingezogen. Er nennt das ja schwedisches Modell. Und dann werden wir mal sehen, wie das aufgeht. Also freiwillig klappt in Amerika, freiwillig klappt in England, freiwillig klappt woanders. Man muss sehen, wie das aufgehen wird. Man wird ja keine Grundgesetzänderung hinbekommen. Man muss die Wehrpflicht wieder aufleben lassen, die seinerzeit Gutenberg abgeschafft hat. Also wir werden sehen, wenn die Freiwilligen kommen, dann ist ja alles gut. Und sonst kommt die Wehrpflicht. Das ist richtig.
Ich will noch mal zurück, was Sie eingangs gesagt haben. Wir müssen die Amerikaner entlasten. Wenn die Europäer ab sofort mehr für die Rüstung ausgeben, zögern Sie dann so auch den Abzug der US-Truppen aus Europa etwas hinaus?
Ja, man muss das Plan machen. Also sagen wir es mal ganz krass. Wenn die Amerikaner den Stecker ziehen, also heute aufhören würden, dann wäre die NATO platt. Das zeichnet sich aber glücklicherweise nicht ab. Aber die Amerikaner wollen, und das schon länger, nicht nur unter Trump so, wollen schon länger nur einen großen Krieg führen können wollen. Und der ist im Indopazifik, wenn es denn dazu kommt. Und deswegen ist es besonders schade, dass die vier Indopazifik-Freunde nicht beim Gipfel sind, weil sie das so ein bisschen komisch finden, hier das Verhalten. Also, konventionell können wir die Amerikaner ersetzen, denn Trecker fahren kann jeder und Panzer bauen können nur die Deutschen besonders gut. Also das ist möglich, ja, und deswegen okay. Das viele Geld.
Eine Frage noch, weil Sie gerade sagen, Stecker
nuklear
ziehen.
Nuklear brauchen wir die Amerikaner auf ewig.
Nuklear brauchen wir die Amerikaner auf ewig, habe ich verstanden. Eine Frage noch, weil Sie eben gesagt haben, Stecker ziehen, da fällt mir die Ukraine ein. Beim G7-Gipfel hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine keine Rolle gespielt. Oh, ja. Der US-Präsident ist vorzeitig abgereist, ohne den Ukrainer zu treffen. Herr Selenskyj jetzt beim NATO-Gipfel auch nur am Katzentisch.
Nee, ich glaube, der saß schon an der royalen Tafel, aber Sie haben vollkommen recht. Er tritt nicht auf beim NATO-Gipfel, er ist ja auch nicht NATO-Mitglied. Man kann sagen, ja, es ist ein Herabstufen von dem letzten NATO-Gipfel, 70-Jahr-Feier in Washington, weil der amerikanische Präsident nun mal es liebt, wie Louis XIV in der Sonne zu stehen, und da kann ein zweiter kaum Platz finden.
Spielt die Ukraine eine Rolle beim NATO-Gipfel?
Sie spielt eine Rolle. Der NATO-Ukraine-Rat tagt, aber er tagt nicht auf Ebene der Staats- und Regierungschefs. Das ist sehr, sehr schade aus meiner Sicht. Aber die NATO wird schon wissen, was sie macht. Der tagt auf der Ebene der Außenminister. Das ist ja auch nicht verkehrt.
Danke Ihnen fürs Gespräch am frühen Morgen.
Herzlichen Dank, Frau Dahl.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.